Möchte ich bitten, mit mir Römer 14 aufzuschlagen. Ich lese den Vers 17 vor. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Ich bete nochmal zu Anfang. Lass uns stille sein und den Herrn bitten, dass er uns hilft. Lieber Herr, lehre uns durch deinen Geist, mach uns verständig, mach uns verständig in der Weise, dass wir das Wort auch im Glauben annehmen und tun. Verständig darin, auf deine Zusagen zu vertrauen, verständig darin zu erkennen, was gut und böse ist, was dein Wille ist und was nicht in deinem Willen ist. Schenk uns Gnade, Herr, dass wir Leben haben, dass wir dein Licht hier in der Mitte haben. Bitten dich in Jesu Namen um seines Opfers und seiner verbrachten Gerechtigkeit willen, Herr, um des Friedens willen, den wir durch ihn haben, dass du uns segnest. Amen.
Amen.
Letzten Sonntag haben wir in der Predigt über das tausendjährige Reich nachgedacht. Das Reich Gottes, das tausend Jahre dauert. Wir haben gehört, dass Christen das unterschiedlich auslegen und auch verstehen können. Wann bricht es an? Wie bricht es an? Wie wird es sein? Heute betrachten wir eine Stelle, die uns einen kleinen Einblick, wirklich sehr kleinen Einblick, darin gibt, in welcher Beziehung Paulus die Gemeinde zum Reich Gottes sah. Je nach Verständnis muss hier sicherlich zu dem tausendjährigen Reich unterschieden werden, deswegen, ich will es natürlich nicht vermischen, aber wir werden sehen, warum er diese Phrase in diesem Vers verwendet. Denn das Reich Gottes ist nicht. Also, was ist das Reich Gottes? Also, unabhängig von unserem Verständnis sehen wir, dass die Gemeinde und auch wir heute in einer Beziehung zu diesem Reich leben, sind. In diesem Vers wird deutlich, dass schon damals und sicher auch heute noch die Gemeinde Christi in gewisser Weise in diesem Reich Gottes lebt. Das Reich Gottes ist schon angebrochen, wie wir auch in den Evangelien gelernt haben. Ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, was Paulus in dieser Bibelstelle lehrt. An was er denkt, womöglich, wenn er diesen Vers aufschreibt. Es soll zum einen klar werden, was das Reich Gottes nicht ist. Wir sehen auch im Vers, dass er das kurz zusammenfasst durch ein Bild. Und weiter wollen wir auch verstehen lernen, was Paulus hier mit Gerechtigkeit, Friede und Freude in dem Heiligen Geist meint. Wir werden das sicherlich nicht erschöpfend behandelt, verzeiht mir auch. Aber lass uns hier den Kontext betrachten. Ich denke, wir werden sehr bereichert. Nachdem Paulus über den Ratschluss Gottes schreibt, über die Rettung der Heiden und Juden, zeigt er uns in den letzten Kapiteln dieses Briefes, dass was unsere rechte Antwort, was die richtige, was die logische Antwort auf das Wirken Gottes ist, auf sein Handeln ist, auf sein gnädiges Handeln mit uns. Lass uns Römer 12 aufschlagen. Da lesen wir in dem ersten Vers, da steht in der meiner Luther-Übersetzung, ich ermahne euch nun. Ich werde die nächsten Bibelstellen immer wieder aus Neuen Genfer zitieren, weil ich denke, sie fügen einige Worte hinzu, aber es beschreibt sehr gut den Kontext, um was es geht. Ich lese euch jetzt nach der Neuen Genfer Übersetzung. Kapitel 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, heißt es dort, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Ihr seht, das unterscheidet sich wahrscheinlich zu euren Übersetzungen. Doch thematisch ist es eine sehr gute Übereinstimmung. Und auch beschreibt es sehr gut, warum Paulus diesen Satz wortwörtlich so, also ich ermahne euch nun, also oder deshalb ermahne ich euch. Also er bezieht sich auf das, was war. Deswegen gibt es diese Übersetzung ganz gut her. Dieser Vers ist sehr wichtig für das Verständnis von Römer 14, Vers 17. An dieser Stelle zieht Paulus für die Gemeinde eine Konsequenz aus dem, was Gott für uns getan hat. Gottes Erbarmen in Jesus Christus führt dazu, dass unser Leben nun unter die Herrschaft Gottes gestellt ist. Ihr gehört nun Gott. Er soll nun unser absoluter Herrscher sein. Unserem Herrn sollen Opfer gebracht werden. Also wir sollen unser Leben ihm bringen. Und er will sich über uns freuen. Wisst ihr, wenn Unfriede da ist, wenn Streit da ist, und das ist wegen unserer Sünde, und das ist auch, wenn wir nicht an Jesu Opfer gedenken, dass er gesühnt hat, der Fall. Wenn Unfriede da ist, dann freut man sich nicht übereinander. Aber hier steht Gott zur Freude. An dem er Freude hat. Wir geben Gott unser... Also ich kann mich an einen Menschen erinnern, der hat gesagt, meinst du, Gott hat Freude an deinem Opfer, an deinem Leben? Er wollte eigentlich so ein bisschen spöttisch sagen, aber was hast du denn schon Gott zu geben? In gewisser Weise stimmt es. Aber wisst ihr, Gott hat Freude tatsächlich an einem Leben, das aufgrund des Glaubens sich ihm widmet. Er hat wirklich Freude an einem Opfer, an deinem Opfer. Vielleicht erinnert euch diese Stelle ein wenig an das Bild, das wir auch in der Offenbarung kennengelernt haben oder gesehen haben. Dass nach dem Anbruch der Herrschaft Jesu der Tempeldienst wieder eingeführt wird und auch da Opfer gebracht werden. Das muss nicht das Gleiche meinen. Aber ich sage, es gibt hier gewisse Parallelen, die einige Ausleger eben gleichsetzen. Ja, es gibt im Neuen Bund einen Tempeldienst. Und Opfer, in gewisser Weise. In den nachfolgenden Kapiteln führt Paulus diesen Gedanken nun fort. Kapitel 12, Vers 2, oder gleich der nachfolgende Vers, in dem ermahnt er uns, dass wir uns unter die Herrschaft Gottes stellen und seinem Willen gemäß leben, dass wir danach suchen. Weiter ermahnt er uns, in der Gemeinde, in Demut und in Liebe untereinander zu leben. Es scheint von Paulus sehr durchdacht zu sein, dass er eben das als einen der Punkte nennt, die, also gleich am Anfang ist. Es scheint eine wirkliche Priorität für ihn zu sein, gleich am Anfang die Gemeinde. Also zuerst Gott, ihr lebt für Gott, stellt euch unter seine Herrschaft und dann geht es um die Gemeinde. Beachtet das. Offensichtlich soll die lokale Gemeinde, und wir sehen das am Kontext, was er darüber da schreibt, eine sehr hohe Priorität für euch Geschwister, für mich sein, für jeden Gläubigen. Ich lese nun ab Vers 9 in diesem Kapitel 12. Weil es einfach so köstlich ist. Und wir werden sehen, dass wir auch daraus lernen für unseren Predigtext heute. Vers 9, da heißt es, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Also nicht nur die Rede soll davon sein. Ihr sollt Gastfreundschaft üben, ihr sollt einander denken, helfen. Und dann sagt Paulus sogar, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes. Und damit meint er, also auch grundsätzlich vielleicht auch in der Stelle, also Kapitel 14, Vers 17, da sehen wir auch diesen Bezug zum Heiligen Geist. Was Paulus hier meint ist, das, was Gott gewirkt hat, hat er uns verkündigt oder hat uns erweckt oder uns durch den Heiligen Geist so gewirkt, dass wir das erkennen. Der Heilige Geist hat in uns diese Erkenntnis bewirkt, er hat uns zu diesem Punkt gebracht, er wirkt in uns durch den Heiligen Geist. Und deswegen sagt er hier, das lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Also er hat das Werk in euch angefangen, ihr seid jetzt schon, ich sag mal, ihr habt die Gnade Gottes erfahren, ihr seid unter seine Frieden gekommen und das soll euch noch weiter, also darin sollte bleiben und das soll euch noch weiter in der Erkenntnis, in seiner Liebe, in Gehorsam zu ihm, in der Weisheit wachsen lassen und dieses Feuer soll euch ganz einnehmen, stärker werden und in dieser Liebe, die dieser Geist praktisch produziert auch in uns, sollen wir einander dienen. Dient aber auch dem Herrn, Vers 11. Vers 12, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Ja, die Freude kommt nicht von selbst. Wir sollen schon auch daran denken, was haben wir denn Grund für Freude? Wir haben eine Hoffnung. Wir haben Frieden und er ist fest. Das ist nicht von unserem Gefühl abhängig. Das hat Gott uns zugesagt. Freut euch. Wenn Nöte kommen, haltet durch, schreibt er. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Nicht nur Gebet im Sinne von bringt immer wieder eure Anliegen vor ihm hin, sondern Paulus gibt uns das als ein Bild für die Gemeinschaft, die die Gläubigen mit Gott haben. Wir leben uns nicht mehr selbst. Wir leben mit Gott. Wir beten. Wir reden mit ihm. Wir lernen von ihm. Aus dem Wort Gottes. Diese Verse beschreiben eine wunderbare, ich denke, das ist trefflich, wie ich das sage, Qualität. Also ich sage euch gleich, was ich damit meine. Und auch in gewisser Weise ein Maßstab für das Leben, das nun in Christus angebrochen ist. Zum Teil hat er genau dieses Bild der Gemeinde in Gedanken, wenn er später unseren Predigtext schreibt. Wenn er das Bild der Gemeinde sieht, dass er hat sich das nicht selbst erdacht. Er lebt mit Gott. Für ihn ist es eine absolut normale Schlussfolgerung dessen, was Gott wirkt. Und ihm ist das klar, das ist das Bild, das die Gemeinde hat. Und er denkt daran, wenn er diesen Vers schreibt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. Also wenn er diese Worte sagt, er denkt, was das Reich Gottes ist. Und das beschreibt er hier. Und dann, wir gehen weiter zum Kapitel 13. Geht es auch um unsere Haltung zum Staat. Ist vielleicht eigenartig ein wenig. Wieso jetzt Staat? Es ging doch gerade um das Reich Gottes und die Gemeinde. Warum die Haltung zum Staat? Und der Obrigkeit. Das betrifft ja unser irdisches Leben. Aber habt Acht, irrt euch nicht. Dieser Abschnitt ist sehr wichtig, um zu verstehen, was Paulus zum Beispiel unter anderem auch mit Gerechtigkeit meint. Dass wir gerecht, also dass wir eine Art Maß an Gerechtigkeit haben. Dass unser Leben etwas mit einer Gerechtigkeit zu tun haben soll. Dieser Abschnitt in der, lass uns den mal lesen. Ich lese die ersten zwei Verse, überspringe ein paar. Und dann, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen, heißt es dort. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott. Und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum den Staat, den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Ich überspringe bis zum Vers 5, lese dort weiter. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen. Und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgabe erfüllen kann. Paulus ist es wichtig, dass Christen, auch wenn sie von nun an in dem Herrschaftsbereich Christi sind, also er zieht so ein Resümee für die Gnade Gottes und sagt, hier, das ist das, was für uns gilt, und dann schreibt er von der Gehorsam zur Obrigkeit, irdischen Obrigkeit. Es ist ihm wichtig, dass der Gläubige sich der Autorität unterordnet. Obwohl sie irdisch ist. Vielleicht müsste man sogar sagen, es ist falsch zu sagen, obwohl sie eine irdische Macht ist. Vielmehr richtig ist es zu sagen, sondern wir unterordnen uns der Obrigkeit, weil sie Gottes Dienerin ist. Also nicht negativ ausgedrückt, sondern positiv. Auch wenn zum Beispiel das Römische Reich in einer vielfachen Weise, so bin ich überzeugt, dass man das nachweisen kann, sicher ein korruptes Imperium war in vieler Hinsicht, wie auch jeder Mensch korrupt ist seit dem Sündenfall. Obwohl das so ist, ist sie ein gewähltes Mittel Gottes, um für Ordnung, um für Recht auf dieser Erde zu sorgen. Paulus schreibt es, es ist die Dienerin Gottes. Nun soll im Herrschaftsbereich Gottes der Gemeinde Ordnung und Gerechtigkeit einkehren. Und deswegen schreibt Paulus diesen Kapitel. Wer Böses tut, der wird von dem Staat gerichtet. Und ihr sollt gerecht und ordentlich leben. Wir sollen gehorsam sein der Stadt. Auch in den nachfolgenden Versen, Vers 9, 10. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem ein Wort zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Paulus möchte hier nicht die Gesetze relativieren oder eine Art unnötig machen. Ihr habt ja jetzt das eine Gebot, also braucht ihr an die anderen nicht zu denken. Nein, das macht er hier nicht. Aber es geht darum, welche Konsequenz wir Gläubigen vor Gott leben. Und ich denke, worauf hier Paulus hinaus möchte, ist, dass manche Not, und das werden wir auch im Kapitel 14 sehen, das ist übrigens auch wichtig zum Verständnis des Verses, manche Not, und ich meine auch einige Philosophen gehört zu haben, oder zumindest Sprüche von Philosophen, die bringt uns zu dem Punkt, wo wir so eine Art die Gültigkeit mancher Gesetze in Frage stellen. Oder manche Gebote Gottes sogar. Soll zum Beispiel die Wahrheit selbst dann gesagt werden, wenn sie das Leben von unschuldigen Menschen in Gefahr bringt? Ihr kennt vielleicht dieses Beispiel mit der Suche nach Juden, die versteckt sind, ob man da die Wahrheit sagen soll. Denn das ist doch der Wille Gottes, dass wir die Wahrheit sagen, weil Gott die Wahrheit ist. Oder müssen wir zum Beispiel dem Staat gehorchen, wenn er in den Krieg zieht und dabei viele Unschuldige, ihr Leben verlieren? In diesen beiden Ausdrücken, das unschuldig, meine ich im menschlichen Sinne oder vielleicht auch mit Menschen, die, ich sag mal, im menschlichen Blick unschuldig sind. Nicht aus der göttlichen Perspektive. Aber müssen wir solch einem Staat Gehorsam leisten? Und wie kann und soll unser Gehorsam der Stadt gegenüber dann aussehen in solchen Situationen, wo unser Gewissen nicht kann? Also ich spreche nicht nur von Angst, von Dingen, sondern wo wir wirklich, wo Fragen stehen, wo wir Gebote gegeneinander auswägen, wo wir es für uns nicht auflösen können. Egal, ob wir nicht weise genug sind oder ob die Fragen tatsächlich schwer sind. Wie sollen wir dann umgehen? Ich bin der Meinung, diese Fragen sind wirklich nicht einfach zu beantworten. Manchmal müssen wir die erarbeiten und sie auflösen durch Theologie, müssen uns darum bemühen, die Freiheiten, die wir vor Gott haben, besser zu verstehen, müssen darum bemüht sein, um einander in dieser Weise auch zu ringen, wo wir auch vielleicht trotz Widerstand gewisse Dinge von Gott lernen. Aber manchmal betrifft das unser tiefstes Gewissen, unser tiefstes Verständnis. Was dann? Wenn das den Glauben des anderen erschüttert? Also was machen wir dann? Paulus erinnert uns an den Gott gegebenen Sinn für die Gesetze, für die Gebote und bindet unser Gewissen an den Kern dieser Gebote hier. Die Liebe durch und in Christus soll uns den Sinn, das Ziel, eine Orientierung sein, gar in manch solchen schweren Fragestellungen, die wir vielleicht unser Leben lang nicht auflösen. Die soll uns da Orientierung geben, Weisheit geben. Paulus erinnert uns eben an den Kern, warum es diese Gesetze und Gebote gibt vielleicht. Wer in Demut Christus in Liebe nachjagt, hat das Gesetz erfüllt. Oder vielleicht noch ein Vers, den ich übersprungen hatte beim Lesen. Da schreibt Paulus, denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Er meint nicht, dass also seine Verantwortung gegenüber dem Nächsten, also dieses Liebe Gott, also er spricht hier nicht von der Liebe Gott, sondern er spricht hier von der Liebe untereinander, zwischeneinander. Ich möchte euch ein bisschen, ich weiß, dass man vielleicht in gewisser Weise mich auch jetzt falsch verstehen könnte oder auch ins falsche Licht schieben könnte, aber ich möchte euch das durch Beispiele erklären, was ich damit meine. Ein einfaches Beispiel erstmal. Wenn du hier über den Zebrastreifen gehst, wo die Ampel rot ist, da war kein Auto und du bist auf der anderen Seite. Bist du damit ein Gesetzesbrecher? Hast du damit der Obrigkeit nicht gehorcht und bist nicht gerecht? Ja. Der Sinn der Gesetze rund um den Zebrastreifen und der Straßenverkehrsordnung gilt dem Schutz der Fußgänger, der Kinder, aber auch der Autofahrer, der Verkehrsteilnehmer. So sollen die Fußgänger geschützt werden und sie sollen ein Recht auf das Überqueren der Straße bekommen. Wenn da grün ist, dann hat das Auto zu halten. Auch soll gleichzeitig, ja, man könnte ja sagen, na okay, die Fußgänger haben dann das Vorrecht, über die Straße zu gehen. Damit hätte man praktisch Folgendes geschafft, dass die Autofahrer, für die eigentlich die Straße gebaut ist, ihr Recht auf Fahren so eine Art verwirken. Und diese Ordnungen, diese Gesetze, die rund um diese Sache formuliert sind, die dienen einem bestimmten Zweck, einem Sinn. Ich deute es so, wenn du bei Rot über diese Ampel gehst, übertrittst du tatsächlich einige Richtlinien, einige Verordnungen in der Verkehrsordnung. Und trotzdem bist du deswegen nicht am Kern der Ordnung falsch. Und ich würde dich nicht als Gesetzesbrecher verurteilen. Denn du bist im Rahmen der, sag mal, des Kerns des Gesetzes warst du ja sicher. Und es ging nicht darum, da keine Autos da waren, Autoverkehrsteilnehmer zu benachrichtigen oder sowas. Ich unterscheide jetzt praktisch zwischen einem blinden Gehorsam unter die Ordnung, unter die Gesetze, nur um der Ordnungen willen, zwischen dem Zweck und Sinn der Gebote. Auch wird da deutlich, wenn jemand eben diese Regeln nicht kennt, kommt er trotzdem zur Straße und schaut sich um. Und er ist deswegen, nur weil er sie nicht kennt, gleich ein Verbrecher. So ist es nun auch mit den Geboten Gottes in gewisser Weise. Es mag sein, dass du nie die Ehe zum Beispiel gebrochen hast, wortwörtlich, weil du nie fremdgegangen bist. Doch dieses Gesetz ist nicht dazu da, dass du deine Frau oder deinen Ehemann, doch dieses Gesetz ist eigentlich dazu da, dass du deinen Ehemann oder deine Ehefrau liebst. Und wenn du in deinen Gedanken zum Beispiel jemanden anderen begehrst oder dein Herz vor deinem Partner verschließt, dann kannst du nicht sagen, ja, ich habe meinen Ehepartner nicht betrogen. Alles gut. Ich habe 40 Jahre neben ihr gelebt, aber mir ist egal. Nein, das wird nicht standhalten, weil Gottes Gesetz etwas anderes fordert eigentlich. Es geht darum, dass du deinen Nächsten liebst. Der Kern des Gesetzes gilt der Liebe. Und das hast du dann gebrochen, wenn du einen anderen oder eine andere begehrst. Und daran werden wir schuldig. Wenn du dein Kind nach guten Prinzipien erziehst, wenn du gute Arbeit leistest, fleißig bist, dein Unterhalt verdienst, kein fauler Pelz bist, wenn du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst und deine Gabe spendest, aber Bitterkeit gegen deine Eltern oder gegen deinen Bruder oder Schwester hast, Lieblosigkeit, so bist du trotz all deiner Mühe ein Gesetzesbrecher. Du bist schuldig geworden an dem einen, wofür eigentlich all diese Gesetze gedacht sind. Für Gott gibt es keine Gerechtigkeit ohne Liebe. Von dem Schuldner, diese Formulierung hier ist sehr vage, keine Gerechtigkeit ohne Liebe. Ich versuche mal das anders hier auszudrücken. Von dem Schuldner, dem die Gerechtigkeit, also der gerechte Herr die Schulden erlassen hat. Ja, also er ist vom Gesetz her, von der Gerechtigkeit her, muss der Schuldner es irgendwie begleichen. Er könnte ins Gefängnis gehen. Gott vergibt ihm. Also oder in diesem Gleichnis, wie Jesus erzählt, wird dieser Herr, der gute Herr, er erlässt ihm die Schulden, nachdem er fleht und er erlässt ihm die Schuld. Aber diese unvernünftige, ja gar dumme Knecht versteht nicht, was für eine große Barmherzigkeit ihm widerfahren ist. Und übt diese diese Gnade nicht weiter. Und das ist für mich irgendwie verblüffend, weil ich habe dann so gedacht, ja, aber ist es dann recht, dass der Herr ihn danach nochmal ins Gefängnis wirft? Er hat ihm doch schon die Schuld erlassen. Ist denn der Herr jetzt an diesem Punkt nicht ungerecht? Im Sinne von, er hat ihm doch die Schuld erlassen, für was schmeißt er denn jetzt ins Gefängnis? Ich denke, hier geht es nicht unbedingt, dass hier für was er ihn ins Gefängnis schmeißt. Aber das bringt zum Ausdruck, wie wichtig für Gott, also auf welcher Grundlage und wie wichtig für Jesus, für unseren Vater es ist, dass wir begreifen, dass wir aus Gnade leben. All unsere Gerechtigkeit ist braun, ist nichts wert. Also die Gerechtigkeit im Sinne von menschlich. Wenn wir nicht begreifen, dass wir auf der Grundlage der Gnade sind. Und deswegen meine ich, dass, oder sage ich, dass so diese Gerechtigkeit im Gesetz, Gehorsam, ist nichts ohne Liebe. Und ich glaube, das stimmt auch mit dem, was Paulus in Korinther zum Beispiel schreibt. Ohne Liebe ist nichts. Wir empfangen Gnade aufgrund der Liebe Gottes. Und seine Gerechtigkeit ist vollkommen. Ja? Seine Liebe ist vollkommen. Wir können diese Dinge nicht trennen. Also was ich meint hatte, ist tatsächlich eine Art aus der menschlichen Perspektive die Gerechtigkeit. Wir können Gerechtigkeit von Liebe nicht trennen. Das ist beides in Gott. Beides ist er. Das Gesetz der Liebe ist das allererste Gebot, das er von uns fordert. So hat jemand, der lieblos ist, in der letzten Instanz nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Am Ende des Kapitel 13 geht Paulus mit einigen Worten auf unsere Haltung zu der jetzigen Zeit ein. Auch hier wird es etwas deutlicher, was Paulus mit dem Reich Gottes im Kapitel 14 dann meint. Wir lesen hier in Vers 11. Bei dem allen seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Das ist der Vers 11, genau. Weil die Zeit erkennt nämlich, dass die Stunde da ist. Also nochmal nach einem neuen Genfer. In was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Also neue Genfer bringt das so ein bisschen, betont so ein bisschen die Wichtigkeit, die Wichtigkeit dieser Zeit, in der wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf erwacht. Die Nacht geht zu Ende. Bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein einwandfreies Leben führen. In euren Bibeln könnte es ehrbar oder anständig hier übersetzt sein. Bin mir nicht so ganz sicher, welche Übersetzung was macht, aber einwandfrei, also ehrbar, anständig sein, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Das Bild des Schlafs und Nacht und Tag ist hier verblüffend. Zum einen ist es ein Bild vielleicht für unsere Trägheit, also wir sind im Schlaf, also wacht auf, jetzt bewegt euch, wacht auf. Zum anderen auch dieses, also es ist ein vielfaches Bild, steht für vieles hier. Also im Lichte zu sein ist, unter seiner Herrschaft zu sein. Auch welche Wirkung das hat, zum Beispiel in der Nacht Heimlichkeit, sich vom Herrn verstecken, seinen Begierden stillen. In den Tag soll es offenbar werden. Und das soll so eine Art entblößt werden, entmächtigt werden. Man soll die Waffe des Lichts nehmen, also gemeint ist hier so eine Art benennt es, bekennt es und ergreift was anderes. Also da ist ein großer Unterschied zwischen dem heimlich, also ich mache das über Beispiele, wenn zum Beispiel jemand heimlich weit über das gesunde Maß etwas isst, seine Sinne versucht zu befriedigen, vielleicht spät abends, nachts, obwohl die Sinne doch nicht wirklich zur Ruhe kommen dadurch, wenn man viel isst. Und auf der anderen Seite dem Essen in der Liebe und Gemeinschaft mit Freunden, Familie und noch besser mit den Gläubigen, mit den Geschwistern, Glaubensgeschwistern. Oder vielleicht ein Unterschied zu dem, dass mal man auch aufs Essen verzichtet, um sich vielleicht bewusst zu werden, was es heißt, Hunger zu haben. Was es bedeutet, dass wir eigentlich geistlich von Gott abhängig sind. Dass wir aus jedem Wort Gottes leben. Und dass wir ins Gebet dieser Zeit uns fürs Gebet nehmen zum Beispiel. Das eine kann ein Bild für den Götzendienst sein, wo man sich was reinfrisst. Oder vielleicht sogar eine Not in unserer Seele erklären. Also, oder was ist das erklären? Es zeigt eine Not in unserer Seele auf. Das andere ist aber ein Bild für Liebe, für Freude. Wenn in der Gemeinschaft, in einem Festmahl zum Beispiel, Menschen zusammen essen, Gott dankbar sind. Ein zweites Beispiel: Es gibt einen großen Unterschied zwischen der sexuellen Liebe von Ehepartnern und der ausschweifenden heimlichen Unzucht. Das eine ist ein Bild der Liebe, der grenzenlosen Hingabe, der Treue. Vieles mehr sicherlich. Und das andere ist ein Bild der gedankenlosen, selbstsüchtigen Lustbefriedigung, welches so manchen Schaden anrichtet, an der Seele und auch an dem Schicksal des jeweiligen Individuums, die das betrifft. Es gibt auch einen großen Unterschied zwischen dem Dienst, zwischen Gott zu dienen in Rechthaberei, Streit oder Provokation. Selbst wenn dieser Mensch vielleicht eine vollkommene Theologie hat, in Anführungszeichen. Wenn er weite Bibelstellen, das Bibelwissen verknüpft und alles weiß. Wenn er auf schwere Fragen eine klare Antwort geben kann, ist doch einfach, so und so ist das. Und das begründen kann durch die Bibel. Und es gibt einen Unterschied dazu. Auf der anderen Seite ein Dienst in Liebe und Demut. Und Gottes Willen suchend, das Evangelium zu verkündigen, von Christus. Das eine kann das Fleisch befriedigen, kann einen stark aussehen lassen. Und an dem anderen hat Gott Freude, weil es Christus verkündigt, den Gekreuzigten, den Verfolgten. Und weil es das wahre Wesen Gottes offenbart. Die wahre Natur seines Reiches. Interessant in dieser Stelle ist auch noch, dass auch wenn für Paulus das Reich Gottes in gewisser Weise schon da angebrochen ist, so sagt er in Vers 11 hier, also Kapitel 13, Vers 11, dass unsere Rettung noch nicht da ist. Das kann man sicherlich vielfältig entfalten. Aber was es mindestens bedeutet, ist, dass es nicht zur Vollendung noch nicht gekommen ist. Dass es noch nicht sichtbar vollständig ist, dass noch Raum ist für was Größeres. Dass es noch kommt, das Reich Gottes, in gewisser Weise. Die Herrschaft Gottes sich entfaltet. Wir sind noch nicht da. Es ist aber trotzdem eine geistliche Realität in der Gemeinde. Und so kommen wir im Kapitel 14 an. Paulus wählt, im Prinzip, er bleibt im gleichen Tonus und entfaltet weiter seinen Gedanken. Auch wenn das Prinzip der Liebe in der Gemeinde bereits entfaltet ist, führt er, also geht er in gewisser Weise noch einmal darauf ein, was es wirklich bedeutet, in der Glaubensgemeinschaft unter der Herrschaft Christi miteinander zu leben, selbst wenn zum Beispiel berechtigte Fragen des Gesetzes, des Gewissens plötzlich unter uns auftauchen, wo man streiten könnte. Was dann? Was heißt es dann, in Liebe zu leben? Und Paulus wählt hier zwei Beispiele des Alltags der damaligen Christen. Vers 2 lesen wir: Der eine ist davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Klammer auf, selbst wenn es auf dem Markt vielleicht einem anderen Götzen geschlachtet wurde. Klammer zu. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, das ist, glaube ich, Neue Genfer, die das hinzufügt, isst nur pflanzliche Kost. Zwei Brüder oder Schwestern haben eine unterschiedliche Überzeugung über eine Sache, die ihr Leben aber so weit prägt, die den Einkauf, die Speise bestimmt. Und nicht nur das, sondern bestimmt, der eine lebt das so gegenüber seinem Gott: Ich kann das nicht, sonst sündige ich gegen meinen Herrn, weil es wurde einem anderen Götzen geweiht. Der andere sagt: Gott hat mich befreit, er hat mir gezeigt, dass die Götzen keine Macht haben. Ich habe die Freiheit, er hat mich in Freiheit versetzt. Ich habe keine Angst vor diesen Götzen, denn sie sind nichtig. Und er will die Speise, also er denkt deswegen nicht darüber nach. Es ist nicht so, dass er zum Trotz dieser nimmt, ich bin so stark, sondern vielleicht denkt er nicht so darüber nach und sieht die Freiheit darin, dieses Essen zu sich zu nehmen. Was nun? Das zweite Beispiel, was Paulus wählt, lesen wir in Vers 5. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Auch dieses heilige und gewöhnliche ist hier hinzugefügt, ist eine Art Auslegung. Und der andere macht keinen solchen Unterschied. Also scheinbar gibt es Menschen in der Gemeinde damals, die bestimmten Tagen eine besondere Rolle zuschrieben, einfach aus dem religiösen Verständnis. Und andere sagten, da gibt es keinen Unterschied. Paulus Antwort darauf, wir lesen in diesem Vers 5 weiter: Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Vielleicht das nochmal in der Luther-Übersetzung. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Also dieses Wichtig ist vielleicht komisch zu verstehen. Paulus möchte erstmal die beiden stehen lassen. Das ist das, was hier eigentlich so Paulus schreibt. Lass das so. Lass das so erstmal. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Er greift da nicht ein und sagt, du hast recht oder du hast recht. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss, sagt er zuerst. Wenn jemand bestimmte Tage besonders beachtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles ist. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn für das, was er isst, dankt er Gott. Und auch der bestimmte Speise meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er ist nichts ohne Gott dafür zu danken. Keiner von uns lebt für sich selbst. Und das ist ein wichtiger Gedanke hier. Und auch wenn wir sterben, gehören wir von uns, also keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Wir sehen an der Antwort von Paulus etwas Verblüffendes. Einerseits löst Paulus hier die Fragestellung der Gläubigen nicht wirklich auf. Er gibt hier keine, in meinem Wortlaut, über eine perfekte theologische Antwort darauf, was vor Gott ist, die Weisheit, die wahre Erkenntnis ist über diese Frage. Aber er fördert auch nicht den Streit und die Rechthaberei zwischen den Parteien. Er setzt keinen in seiner persönlichen Freiheit und Beziehung zu Gott unter Druck. Und in seiner persönlichen Freiheit vor Gott und seiner persönlichen Verantwortung, seiner persönlichen Beziehung, dieses Thema des Gewissens, diese Beziehung vor Gott, dass wir vor ihm lauter leben sollen, das ist für Paulus hier sehr wichtig. Ich gehe nicht so groß darauf ein, aber es ist sehr, sehr wichtig. Andererseits könnte man hier auch sagen, gibt er doch eine perfekte theologische Antwort. Es kommt nämlich, das ist seine Antwort, es kommt nämlich gar nicht darauf an. Es kommt nicht darauf an, was ihr esst und was ihr trinkt. Wir sehen schon Römer, den Vers 17. Ne? Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es kommt nicht darauf an, was ihr esst, was ihr trinkt, sondern, oder welche Feiertage, also Feiertage ihr haltet, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Entschuldigung, ich habe ein bisschen was übersprungen. Es kommt darauf an, dass dein Leben Gott gehört. Dieser Aspekt, ihr gehört Gott. Ihr seid unter seiner Herrschaft. Ihr seid in seinem Reich. Darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass du in Liebe, in Treue und in deinem reinen Gewissen vor ihm treten kannst. Dass du darin bewahrt wirst, dass das, was Gott bei ihm angefangen wird, gefördert und gestärkt wird. Es geht nicht nur um dich, sondern hier geht es auch um die Perspektive deiner Geschwister. Das wird in der Antwort von Paulus deutlich. Und hier eben lesen wir diesen Vers 17. Ich möchte auf dem Vers 17 auch einige weitere Verse lesen. Ich denke, das gibt uns ein klareres Verständnis über diese Stelle. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es isst im schlechten Gewissen. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst kein Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Paulus macht hier der Gemeinde klar, dass in der Zeit, in der wir noch, oder auch vielleicht anders gesagt, in der wir jetzt schon sind, also jetzt schon oder in der wir noch sind, Gottes Herrschaft über uns gekommen ist. Gott herrscht, ihr gehört Gott. Durch Jesus Christus, der uns erkauft hat, an den ihr zum Glauben gekommen seid. Ihr seid in diesem Reich und für euch gelten diese Prinzipien jetzt schon. Unser Handeln, unser Sinn und unser Gewissen soll sich schon jetzt daran richten. Auch wenn wir noch nicht zur Vollkommenheit gekommen sind, wenn wir noch nicht so eine Art endgültig gerettet sind. Was das bedeutet, ist auch ein längeres Thema wahrscheinlich. Diese Aussage, vielleicht anders gesagt, diese Aussage bedeutet nicht, dass wir an unserer Rettung zweifeln sollen, dass sie uns Angst machen soll. Diese Aussage sagt, dass ihr seid noch unterwegs, müht euch, lauft, jagt dem Ziel nach. Das will ich hier Paulus sagen. Paulus bindet unseren Sinn, unser Gewissen an dieses Maß, das er in Christus erkennt. Wir leben so wie im Reich Gottes schon jetzt, sodass Paulus uns schreiben kann, und uns daran erinnern kann, worum es im Reich Gottes eigentlich geht oder gehen sollte. Ihr solltet jetzt euch schon daran richten. Das ist das Reich Gottes. Es ist angebrochen. Und so suche nun Gerechtigkeit vor Gott und Gerechtigkeit, an der Gott Freude hat. Jage dem Frieden nach und der Liebe mit deinen Geschwistern. Oder wie Paulus sagt, eifert danach, übertrefft euch einander. Also an sich ist der Wettbewerb oder so, dieses gegenseitige Kämpfen nicht gut. Aber in dieser Sache findet Paulus es richtig gut. Übertrefft einander. Und zuletzt, vergiss nicht, Gott zu danken und dich an seinen Gaben und seiner Liebe zu dir zu freuen. Es ist nicht nur ein Gefühl, also der Friede, über den Paulus schreibt, es ist nicht nur ein Gefühl, den wir vielleicht manchmal als Gläubige empfinden. Also ich kann mich erinnern, als ich zum Glauben kam, das war so überwältigend, gänzlich anders als alles, was ich zuvor kannte. Ich war friedlich. Ich musste nichts mehr verstecken. Ich konnte es ehrlich sagen. Ich konnte meine Schuld bekennen. Und es war gut. Ja, es war ein Gefühl. Aber es hat widergespiegelt, was ich erfahren hatte. Eine Realität, die wahr ist. Die auch für uns, für euch gilt. Und das ist das, der Grund für die Dankbarkeit, für die Freude. Nicht unser Gefühl. Lass uns dem nachjagen. Gott zu dienen, ihm Freude zu machen. Und wir selbst sind auch zur Freude, zum Frieden berufen. Du, geliebter Christ, kannst schon jetzt den Geruch, den Geschmack, das Wesen, die Qualität dieses Reiches Gottes wahrnehmen. Du kannst sein Wesen bestaunen und es schmecken. Und du empfängst jetzt schon den Segen dieses Reiches. In dem anbrechenden Reich Gottes geht es um die Wiederherstellung der Schöpfung. Gott als Schöpfer und der Herr, genau, es wird wiederhergestellt, unsere Beziehung zwischen dem Schöpfer und Herrn und uns als Schöpfung. Gott, wir soll angebetet und verehrt werden und wir empfangen Segen, Gerechtigkeit, Freude und sind in ihm versöhnt. Wir haben Frieden. Und die Geschöpfe sind aber nicht nur im Frieden mit ihm. Es ist ansteckend. Es geht auch um Liebe untereinander und den Frieden untereinander. Und das ist vielfach in diesem Kapitel 12 sichtbar. Und die Geschöpfe sind nun auch friedlich und teilen diese Liebe und diese Gaben, die sie von Gott haben. Untereinander. Sie eifern, übereifern einander drin. Und wenn er mich überholt, dann ist es mir auch ein Gewinn, denn er teilt es ja mit mir. Ist doch gut. Durch das Evangelium und Heiligen Geist sind wir berufen zu Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Name. Dein Reich komme. Amen.